Deine Stellenausschreibung könnte ein Upgrade vertragen? Dann hol dir jetzt den We Like You Stellenprofil-Check komplett kostenlos. Wir prüfen deine Jobanzeige und die gesamte Bewerberreise auf Herz und Nieren. Mehr qualifizierte Bewerbungen, eine stärkere Arbeitgebermarke und eine bessere Candidate Experience warten auf dich. Klick auf den Link in den Shownotes oder schreibe mich direkt auf LinkedIn an und sichere dir deine kostenlose Analyse inklusive Feedbackgespräch. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Joachim Jo Dirks begrüßen. Jo ist Geschäftsführer und Co-Founder der SideQuest GmbH. Nach BWL-Studium in Hamburg und Berkeley und Berufseinstieg bei Bertelsmann in London gründete er im Jahr 2000 SideQuest, heute einer der führenden Anbieter von Assessment-Lösungen für Personalauswahl und Berufsorientierung im deutschsprachigen Raum mit Kunden wie Barmer, Deutsche Telekom oder E.ON. Er ist Hochschuldozent für Eignungsdiagnostik, Buchautor und regelmäßig als Speaker bei HR-Fachkongressen. Sein Recruitment-Blog ist einer der meistgelesenen deutschsprachigen HR-Blogs. Jo gilt als einer der Vordenker, wie sich die Personalgewinnung zukünftig entwickeln wird.
Moin Moin, eine weitere Episode im Ja klar Podcast und ich grüße natürlich wieder aus meinem Podcast-Studio in Mannheim-Seckenheim. Begrüße heute, ihr habt es in der Anmoderation ja auch schon gehört, den Joachim Jo Dirks. Jo, wo erwische ich dich heute?
In Hamburg, wie man hier so sagt.
Genau. Hamburg ist wunderbar. Wir haben gerade ganz kurz den Austausch auch schon gehabt, weil wir beide ja auch schon eine Podcast-Episode mit dem geschätzten Kollegen Arthur Reich in Recruiting Basics auch schon gemacht haben zu einem recht ähnlichen Thema wie heute. Denn wir wollen uns auch über Eignungsdiagnostik unterhalten und da hast du uns die Anmoderation zugeschickt und hast auch eine norddeutsche Version draus gemacht. Das war dann für mich als Norddeutsch natürlich super witzig, was die künstliche Intelligenz mittlerweile nicht alles kann, wa?
Fand ich auch irgendwie. Ich dachte, ich schmeiß das mal rein und guck mal, was ChatGPT da so draus macht, wenn man sagt, mach mal Norddeutsch und mach mal ein bisschen anders. Und war tatsächlich ganz brauchbar.
Ja, das war wirklich gut und ich mit Hamburg verbindet mich, weiß ich auch nicht, irgendwie so eine gewisse Hassliebe, kann man schon fast sagen. Viele wissen, dass ich glühender Anhänger des SV Werder Bremen bin. Technisch guckt man dann nicht unbedingt über an die Elbe, schon eher zum FC St. Pauli als zum HSV, aber das ist heute gar nicht unser Thema, wobei mich auch mal wirklich interessieren würde, vielleicht weißt du das, Jo. Machen Sportvereine oder Fußballvereine, nutzen die eignungsdiagnostische Instrumente? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte mit Profisport und solchen Instrumentarien im Recruiting?
Also ich bin jetzt nicht wirklich, ich würde mal sagen, vom Fach, was Sportpsychologie angeht und was in den Bereichen wirklich für Methoden eingesetzt werden. Es ist aber sehr naheliegend, weil es geht natürlich auch um Eignung. Keine Ahnung, kannst du den Ball gerade schießen oder halt nicht. Es geht aber eben auch sehr, sehr viel um Passung. Und darum geht es ja auch in der Personalgewinnung in viel, viel größerem Maße, als ob jemand schon wirklich was kann, sondern eher kann er was können und passt da auch ins Team und passt da in die Kultur und so weiter rein. Und da muss man ja nur wirklich kein, ich würde mal sagen, fundiertes Fachwissen mitbringen, um zu sehen, dass das einen Unterschied machen kann, ob 11 mittelmäßige Spieler, die aber ein gutes Team sind, gegen 11 Stars antreten, die aber alle nicht miteinander können. Und damit wäre man dann bei Passung. Und dann ist es recht naheliegend, die zu überprüfen im Vorwege, sich einen Kopf darum zu machen, wer kann denn mit wem, auf welcher Ebene. Und es würde mich sehr, sehr wundern, wenn da nicht auch entsprechend strukturierte Methoden zum Einsatz kämen. Bei der ganzen Datenflut, die insbesondere so im Profisport, insbesondere im Profifußball mittlerweile dahinter liegt und so weiter, das würde mich extrem wundern, wenn das nicht auf einem vergleichsweise professionellen Level sogar betrieben wird.
Ja, wobei, wenn wir da in die, ich sag mal, normale Businesswelt wieder zurückkommen, ne, wundert es mich immer wieder im Jahr 2024, und dazu hatten wir uns auch mit dem Arthur kurz ausgetauscht, dass professionelle Methodiken in der Personalgewinnung immer noch nicht auf dem Niveau eingesetzt werden, wie wir uns das vielleicht auch als Experten und auch als Fachidioten einfach wünschen, ne? Und der Profisport, Ach, puh. Also ich habe auch keine Kontakte zu den Bundesligisten. Ich beobachte das immer bei meinem Herzensverein Werder Bremen, aber auch immer nur als Fan und von außen. Bisher haben sämtliche Anfragen für ein Podcast-Interview in die Geschäftsleitung nicht gefruchtet. Ich glaube, da muss ich mal ein paar andere Kanäle nutzen. In den Handballsport funktioniert das ganz gut. Und ich bin dann trotzdem überrascht und mich wundert es dann auch, dass auch da wirklich professionelle, wissenschaftlich fundierte Instrumente oder das, was wir aus der Wissenschaft kennen, trotzdem nicht eingesetzt werden, auch im Profisport, ne? Obwohl man das eigentlich meinen müsste, wenn wir den Spin hinbekommen zur Eignungsdiagnostik, yo, was verstehst du darunter genau? Was ist deine Definition dazu?
Also ich sage mal erstmal so ganz grundsätzlich, das hatten wir ja auch in dem Basics-Podcast neulich, das ist natürlich ein unglaublich breites Thema, weil viele auch immer gar nicht realisieren, dass sie eigentlich auch Eignungsdiagnostik machen. Also selbst in dem Moment, wo ich eine Bewerbung aus dem virtuellen oder realen Postkasten fisch und auf den Lebenslauf drauf gucke und mir meine Reihen da drauf mache, vermeintlich mache ich Eignungsdiagnostik. In dem Moment, da gibt es ja immer diese drolligen Anekdoten, in dem Moment, wo ich einem Bewerber die Hand schüttel und vermeintlich daraus irgendwas an Rückschlüssen auf diese Person ziehe, irgendwie, keine Ahnung, einen festen Händedruck oder guckt mir beherzt ins Gesicht oder so und deswegen ist das so und so ein Typ, mache ich Eignungsdiagnostik. Ich glaube keine gute, aber ich mache Diagnostik. Also man setzt das sowieso ein in dem Moment, wo ich andere Menschen bewerte. Und das, was wir dann so im engeren Sinne darunter verstehen, ist das mit Sinn und Verstand zu tun, also mit Struktur zu tun, Methoden einzusetzen, von denen man Stück weit nachgewiesen hat, dass sie auch in der Lage sind, gewisse Dinge valide und fair zu bewerten und nicht einfach nur so eine Meinung sind und vielleicht irgendwie eine Heuristik oder ein Bauchgefühl. Und das zieht dem Ganzen so ein bisschen eine gewisse Professionalität ein. Aber eigentlich ist Eignungsdiagnostik der Einsatz von Bewertungsmethoden.
Ja, irgendwie ganz einfach und wird dann doch ein Monster draus gemacht, ne? So haben wir es dann quasi auch in den Basics genannt und dann viele versuchen den Berg irgendwie direkt zu erklimmen, als kleine erste Schritte zu machen in dem Thema. Und ich glaube, ein erster wichtiger erster Schritt ist tatsächlich zu bewerten, beziehungsweise erstmal zu verstehen, was Eignungsdiagnostik überhaupt bedeutet. Und mit dem Hinweis von dir, da bin ich auch voll bei dir, ob das dann gut oder schlecht ist, ist dann ja immer die Bewertung am Ende, ne? Beziehungsweise das, was wir Menschen machen, ist immer direkt bewerten. Mein Hinweis an der Stelle ist auch wirklich erstmal zu ergründen, was das überhaupt ist. Und wenn man dann die Hinweise aus der Praxis auch bekommt, so nach dem Motto, in dem Moment, wo du einen Lebenslauf öffnest oder ein Anschreiben liegt, machst du automatisch Diagnostik. Dazu gibt es auch eine tolle Episode von Arthur und mir im Recruiting Basics, wo wir auf die ganzen Verzerrungen eingehen, was dann ja wieder in die Bewertung einfließt, was der zweite Schritt ist. Du hast aber gerade eben auch schon das Wort valide genutzt, ne? Wir sprechen ja auch mal ganz gerne von Gütekriterien, auch wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung sind oder bei Persönlichkeitsanalysen. Was sind denn aktuell die gängigsten Methoden aus deiner Sicht, die wirklich auch dann den Gütekriterien standhalten, wenn wir es denn mal wissenschaftlich formulieren?
Ja, also ist ja ein ganz bunter Strauß, was man alles überprüfen kann und was dann auch möglicherweise eine Vorhersage ermöglicht in Bezug auf Eignung und Passung. Es gibt so den ganzen großen Bereich der Leistungsdiagnostik, wo es dann um, keine Ahnung, die Fähigkeit, Probleme zu lösen, zum Schlussfolgern, umgangssprachlich Intelligenz genannt und so weiter geht. Das würde ich mal sagen, ist ein relativ großer Bereich und auch einer, der einen guten Erklärungsbeitrag liefert in Bezug auf, wie viele PS hat eine Person eigentlich zwischen den Ohren und kann sie Probleme lösen. Da kleckt immer oder klebt immer noch so ein bisschen dieses Missverständnis dran, dass das so eine Bestendiagnostik ist, so hochintelligent und so. Das ist damit eigentlich gar nicht gemeint, weil das immer auch was mit Passung zu tun hat. Selbst in Berufen, wo ich jetzt nicht Kernphysiker sein muss und ein IQ von 145 aufwärts brauche oder so, hilft es aber, Problemlösefähigkeit zu haben. Immer auf dem sozusagen aufgabenadäquaten Level. Und deswegen ist das immer auch hilfreich, das zu überprüfen. Selbst wenn man da über, keine Ahnung, vielleicht eher auch körperliche Tätigkeiten oder welche, wo ich jetzt nicht per se denke, boah, da muss man aber mords viel drüber nachdenken. Selbst da kommen mir Probleme entgegen und ich sollte sie lösen können. Also macht es auch Sinn, die Fähigkeit dieser Problemlösung irgendwie zu überprüfen. Das ist so ein Bereich. Und da, wenn man da Gütekriterien anguckt, dann ist natürlich, sind diese Verfahren objektiv, also hängen sie davon ab, ob sie der eine oder die andere Person durchführt, dann werden sie es nämlich nicht. Sind sie reliabel, also sind sie in sich stimmig, und wenn ich sie nochmal durchführe, kommen sie zu einem gleichen oder ähnlichen Ergebnis. Und vor allen Dingen, sind sie valide? Messen sie überhaupt das, was ich vorgebe zu messen? Also ich gebe vor, kognitive Leistungsfähigkeit oder Intelligenz zu messen, ich messe aber, keine Ahnung, was ganz anderes, dann ist es nicht valide. Das sind so die klassischen Gütekriterien, und dann kommt aus meiner Sicht noch ein viertes, sehr, sehr entscheidendes dazu, ist immer so ein bisschen, noch so ein bisschen verdruckstes Gütekriterium, aber spielt ja eine Riesenrolle, auch so fast so wieder so ein rosa Elefant im Raum, das ist die Akzeptanz. Das ist so in der diagnostischen Debatte manchmal so unter diesem Schlagwort soziale Validität und so weiter taucht das auf, ist aber nach meinem Dafürhalten mittlerweile wirklich auch eine Art Hauptgütekriterium geworden, weil es mir ja nichts bringt, ein geiles Verfahren einzusetzen, das wirklich richtig super was rausfindet, und jeder Bewerber sagt, ja, aber nicht mit mir, ich bin dann mal weg, gehe eine Tür weiter. So, das wird dann natürlich auch nicht funktionieren, weil dann habe ich nichts davon. Also ich muss immer auch schauen, dass das, was ich mache, verstanden wird bei den Betroffenen, sage ich mal, also bei den Testpersonen, und auch akzeptiert wird. Da gibt es auch manchmal das Missverständnis, dass grundsätzlich Bewerbende Diagnostik doof finden, oh, ich muss einen Test machen oder irgendwas. Das stimmt gar nicht. Im Gegenteil, die sind oft eher pro, weil sie das Gefühl haben, das ist fair, das ist vergleichbar, das ist für alle gleich. Da kommt nicht der Nasenfaktor, die sieht auf dem Foto besser aus, oder der kommt irgendwie, der hat keinen Migrationshintergrund oder so. Das ist ja der Diagnostik egal. Sie misst für alle gleich, und das verstehen Bewerber auch. Deswegen ist die Akzeptanz doch erheblich höher, als man oft so denkt. Und dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, sie so zu gestalten, dass sie auch schön daherkommt. Also, dass sie gut aussieht, dass sie bequem ist, dass ich vielleicht dann auch noch einen gewissen informatorischen Mehrwert habe, weil ich ein Feedback kriege oder weil ich was über den Arbeitgeber lerne oder was auch immer das dann ist. Deswegen ist Akzeptanz für mich mittlerweile auch echt ein ganz wichtiges Merkmal guter Diagnostik geworden. Ja, und jetzt habe ich ganz viel geredet und so, aber es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, die man ausleuchten kann. Eine Persönlichkeit ist so einer, Wissen ist ein anderer, Wertepassung, Cultural Fit ist einer und so weiter und so fort. Also gibt es ja ganz, ganz vieles.
Wenn du für dich, Jo, bei PsyQuest jemanden suchst, dann bist du jetzt ja quasi direkt an der Quelle in dir selbst, an dir selbst, wie soll man es sagen? Wie sieht dein Bewerbungsprozess denn aus?
Hängt immer ein bisschen sozusagen davon ab, was wir konkret suchen. Dann wären wir nämlich auch wieder bei diesem Stichwort Anforderungsanalyse. Es gibt nicht die Diagnostik, die du mit allen gleich machst und dann ist gut, sondern du musst immer gucken, was suchst du denn? Was sind Merkmale, die wichtig sind? Wie sind diese Merkmale auch zu verstehen? Also wie begreife ich sie? Und daraus leitet sich ein bisschen auch dann die Diagnostik ab, die man einsetzt. Und das machen wir nicht anders. Was ich allerdings oder was wir immer tun, egal um was es geht, ob das eine Stelle, die irgendwie Geschäftsleitungsfunktion übernehmen soll oder ein Praktikum für 3 Monate, machen wir trotzdem immer, wir überprüfen kognitive Leistungsfähigkeit, also die Fähigkeit, Probleme lösen zu können. Gibt es unterschiedliche Methoden, klassische, ich würde mal sagen, eher kognitive Leistungstests oder auch simulative Verfahren. Wir haben da zum Beispiel eins, das nennt sich Orga-Matcher, das ist eigentlich eine Planungsaufgabe. Und das eignet sich sehr gut für Jobs, in denen es auch um koordinative und planende Tätigkeiten zum Beispiel geht. Und ist im Kern eigentlich doch wieder Problemlösefähigkeit. Das setzen wir dann da zum Beispiel ein. Und was wir auch häufig machen, nicht immer, aber eigentlich in der Regel schon, ist ein Verfahren einzusetzen, mit dem wir mal gucken, nach was für unternehmenskulturellen Werten strebt so jemand eigentlich. Also hat das gerne entscheidungsautonom oder kriegt er gerne gesagt, was er tun soll, ist ja beides erstmal völlig wertungsfrei. Oder hat das gerne familiär oder gerne ein bisschen distanziert, auch wieder völlig wertungsfrei, aber das kann man sozusagen Unterschiede auch erkennbar und messbar machen. Und das setzen wir auch ein, um zu gucken, wie würde denn diese Person auch fitten in das, was wir hier so tun. Was auch nicht immer heißt, gleich und gleich muss es sein, ne? So nach dem Motto, wir schlafen hier in St. Pauli Bettwäsche, dann muss der das auch. Das gar nicht damit gemeint, aber das überhaupt sichtbar werden zu lassen, dass vielleicht auch das Unternehmen so ist und eine Person an der Stelle anders, was ja vielleicht auch gewollt sein kann. Also auch das würde ich unter Cultural Fit verstehen, und das überhaupt transparent ein bisschen sichtbar werden zu lassen, machen wir halt auch immer. Und das sind auch schon mal so zwei ganz wichtige Zutaten, wenn ich sagen würde, was setzt du denn mal ein, wenn du jetzt mal irgendwie Grundlagen der Diagnostik irgendwie halbwegs einziehen willst, würde ich sagen, kognitive Leistungsfähigkeit hilft immer irgendwie, immer angepasst auf das jeweilige Niveau. Wertepassung spielt auch eine große Rolle, würde ich auch immer irgendwie zumindest einen Blick drauf werfen, muss man nicht über einen Test machen, kann man auch im Interview oder sowas ein bisschen stärker beleuchten. Und Leistungsmotivation ist für mich auch immer noch eine ganz wichtige Zutat, weil es nämlich eben auch heißen kann, dass jemand, der vielleicht etwas noch nicht kann, aber motiviert ist, es sich drauf zu schaffen, oder der vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch Defizite hat in Bezug auf das, was ihm sozusagen Gott gegeben, mitgegeben wurde, aber überkompensieren kann dadurch, dass er einfach fleißiger oder leistungsmotivierter ist. Das heißt, das ist auch nochmal eine Zutat. Und daraus bedienen wir uns meistens selber auch. Und da haben wir dann, wie du richtig sagst, ja auch ein bisschen Zugriff auf Verfahren.
Bedeutet aber auch in der Zusammenfassung, dass ihr euch, bevor ihr eine Stelle besetzt, zeitlich gesehen, sehr, sehr viele Fragen vorab stellt und darauf die Antworten schon mal definiert, korrekt?
Richtig, das ist, also bei uns ist das ein überschaubarer Prozess, weil wir sind ja jetzt auch nicht unendlich groß und haben dementsprechend auch nicht so oft und auch nicht so diverse Stellen zu besetzen, aber grundsätzlich ist das natürlich immer eine Anforderung, die wichtig ist, und je größer ein Unternehmen ist, desto diverser auch sozusagen das zu besetzende Spektrum an Funktionen und so weiter ist, desto wichtiger ist das, sich im Vorwege klar darüber zu werden, wonach wird eigentlich gesucht. Und das ist tatsächlich etwas, was noch unglaublich sträflich behandelt wird. Wenn man so einen Blick in die typische deutsche Stellenanzeige wirft, dann denkt man, klingt gut, passt irgendwie so jeder drauf, ich auch, also bewerbe ich mich mal. Und dann heißt es anschließend, sie passten nicht so richtig. Und dann denkt man, ja, aber wo genau an dieser Stelle, bei dieser Auflistung, diesen ganzen Bullet Points, seid ihr denn der Meinung, dass das nicht gepasst hat? Das liegt dann gar nicht daran, dass man nicht passt auf das, was da steht, sondern das, was da steht, Quatsch ist. Weil das eben oft einfach so runtergeratterte Plattitüden, Corporate-Lingo ist, oftmals so ein bisschen Copy-Paste der Stellenanzeige, die wir schon immer benutzt haben, die passt auf diese Stelle gar nicht so genau, aber die hat die Unternehmenskommunikation ja schon mal freigegeben, dann haben wir da keinen Ärger, machen wir es uns einfach, nehmen wir die wieder. Und da wird so unglaublich viel verschenkt, anstatt sich hinzusetzen und zu sagen, was brauchen wir hier wirklich? Was für Tätigkeiten sind das? Was für Fähigkeiten braucht die Person dafür? Wenn ja, wie viel davon? Mit wem und welchen Personen arbeitet diese Person hier zusammen? Wie ist da die Stimmung? Wie ist da die Kultur und so weiter? Und was für eine Person passt da drauf? Das zu definieren und sich dann von da rückwärts zu fragen, wie finde ich das raus, ob diese Person das hat? Über gezielte Fragen, idealerweise strukturiert, nebst dazugehöriger Verhaltensanker. Wenn die Person so antwortet, dann werte ich das so. Wenn sie so antwortet, dann werte ich das so, damit ich eine Struktur da reinkriege und eine Vergleichbarkeit. Je besser das gemacht wird, desto mehr oder desto weniger wird man anschließend Garbage in, Garbage out produzieren. Vielleicht habe ich dann weniger Bewerber, aber mit ziemlich hoher Sicherheit mehr passende darunter.
Ja, und ich glaube, das ist auch immer noch so ein Mythos in vielen Unternehmen, zumindest in meiner Perspektive. Viele Bewerbungen bedeutet gut, ne? Viel ja. Hilft viel. Gibt sicherlich andere Bereiche, wo das durchaus treffender ist, aber wir wollen ja im Recruiting, wir wollen ja in der Personalgewinnung, Beschaffung, wollen wir am Ende des Tages passende Kandidaten. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, er will einen unpassenden Kandidaten haben oder sowas, weil am Ende des Tages wissen wir auch ganz genau, wenn es passt, dann bleibt diese Person in aller Regel auch relativ lange, ja. Zumindest mal über die Probezeit hinaus. Ne? Es gibt durchaus auch Firmen, die sagen, wir haben so eine treffsichere Personalauswahl, das gibt es da draußen übrigens auch, wir brauchen eigentlich keine Probezeit in 6 Monaten, weil wir sehr sicher sind, und das so dermaßen strukturiert haben, dass diese Person, wenn nicht irgendetwas Außergewöhnliches kommt, dass diese Person dann auch wirklich über die Probezeit hinaus dann auch bleibt, ne? Und das kann man ja an Zahlen auch festmachen. Hast du auch vielleicht irgendeine Zahl für uns dabei, die so ein bisschen den Return on Invest von solchen diagnostischen Maßnahmen auch ausdifferenziert, weil viele mir dann ja auch immer wieder sagen, ja Stefan, also Eignungsdiagnostik haben wir auch schon mal gehört, aber der Aufwand ist es doch am Ende des Tages dann nicht wert. Ja, dann setzen wir halt nochmal nach und ich denke mir dann immer, Mai,
was
will denn Webhoff bitte auch?
Also du sprichst ja was total Wichtiges an, also dieser Mythos, dass hohe Bewerberzahlen was Gutes seien. Die können was Gutes sein, wenn darunter möglichst viele passende sind. Aber dieser Mythos von wegen, es muss möglichst viel sein oder wenn es weniger geworden ist, haben wir ein Problem. Ne? Wie ich reporte eine Zahl, unsere Bewerberzahl geht runter ins C-Level hoch und dann kriege ich einen noch einen Deckel. Ist ja Quatsch. Das ist ja klassische Signal-Noise-Theorie oder die Nadel im Heuhaufen. Wenn ich eine Nadel suche, dann hilft mir ein kleiner Heuhaufen mehr als ein großer, weil ich sie leichter finde. Ne? Das ist ja einfach so. Trotzdem muss man das manchmal doch nochmal deutlich irgendwie auch vertreten, auch gegen diesen Widerstand. Ah, wir haben ja nicht mehr so viel Auswahl und dann sollen sie noch Diagnostik machen, dann finden die das ja vielleicht nachher nicht gut, aber noch weniger und so. Das muss man trotzdem immer dagegen halten, zu sagen, dass Quality of Hire das zentrale Ziel des Recruitings ist. Es geht nicht darum, irgendjemanden einzustellen, weil das wäre sehr ziemlich einfach, sondern die Person einzustellen, die den Job kann, die das Unternehmen voranbringt, die auf diesem Job auch happy ist, die auf diesem Job auch verweilen möchte. Und da kommen wir dann zu dem Stichwort Kennziffer. Das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz zentrale Kennziffer, nämlich Retention. Weil die kann man monetär bewerten, sehr einfach oder vergleichsweise einfach. Grundsätzlich geht dieses mit dem Bewerten nie ganz einfach, weil das immer Daten über längere Zeiträume sind. Da kommt der Datenschutz, da kommt die Mitbestimmung, da kommt dann auch dieses, ich kann das dem Effekt gar nicht mehr so richtig zurechnen, Problem und so. Aber wenn ich jetzt sage, ich stelle irgendjemanden ein und gucke, wie viele davon habe ich denn nach 3 Monaten oder 6 Monaten noch? Oder ich gebe mir mehr Mühe, habe vielleicht mehr Aufwand im Recruiting, verliere vielleicht auch den einen oder anderen, der keine Lust hat, sich dem auszusetzen, weil er sagt, oh nee, woanders habe ich es leichter. Und gucke mal, bei denen, die ich da einstelle, wie verweilen die denn? Wie verbleiben die denn? Jetzt ist Retention natürlich nicht nur gut, wenn die Schlechten lange bleiben, ist das ja auch nicht gewollt, aber in der Regel ist das so, dass jemand, der auf einem Job länger verweilt, auf diesem Job irgendwie auch gewissermaßen ein Stück weit erfolgreich ist und zu dem Unternehmen irgendwie auch passt. Und das kann ich monetär bewerten, weil Recruitingkosten, wenn ich seltener rekrutieren muss, sinken, weil ich nicht sofort wieder mit der Flinte auf dem Rücken raus muss und den nächsten Bären jagen, weil ich habe ja schon und so. Mitarbeiterzufriedenheit ist ein Thema, was damit zusammenhängt, wenn Menschen, die zueinander passen, miteinander arbeiten, fühlen sie sich wohler. Onboarding-Themen kosten Geld und die kann ich auch quantifizieren. Und deswegen ist tatsächlich Retention auch eine ganz zentrale, also vor allem die Frühfluktuation, eine ganz zentrale Metrik, um Quality of Hire zu bewerten. Und Quality of Hire wiederum heißt, ich muss ja irgendwo dran festmachen, ob ich jemanden will oder nicht. Und dann bin ich eigentlich wieder bei der Diagnostik und der Frage, wie kriege ich es denn auch möglichst gut raus? Ne?
Und dann bist du auch wieder bei der Anforderungsanalyse ganz zu Beginn des Prozesses, ja. Um das dann wirklich auch matchen zu können, dass das dann in Quality of Hire ist. Und das Quality of Hire bedeutet jetzt nicht, Führungskraft hat sich für einen Kandidaten entschieden und der bleibt auch 2 Jahre. Das kann auch durchaus passieren, ist dann aber tatsächlich auch mehr Glück als Verstand meistens. Ne?
Ja, also klar, gibt es auch wieder Abweichungen, Ausnahmen, positive wie negative Beispiele. Das Zusammenspiel zwischen Recruiting als Abteilung, also HR und Hiring Manager, Fachabteilung, Bereich und so weiter, ist ja auch eine Riesenbaustelle, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Also Recruiting musst du nicht davon überzeugen, dass man schnell akzeptiert, möglichst gut, möglichst fair und so weiter. Das nützt alles nichts, wenn der Hiring Manager nicht antwortet, wie er die 3 vorgeschlagenen Kandidaten jetzt so findet. Oder wenn er sozusagen reingibt, das sind die Merkmale, auf die ihr da bitte gucken sollt, weil er vielleicht selber mit seinen Biases da reingeht und sagt, ich habe Elektrotechnik an der RWTH Aachen studiert und das soll der Bewerber auch. Alle anderen gucke ich mir gar nicht an. Dann hat es natürlich HR auch schwer. Das heißt, auch intern musst du oft verargumentieren, begründen und im Idealfall nachweisen, warum du das so machst und warum es auch funktioniert und besser ist. Und da ist leider HR jetzt nicht unbedingt, ich würde mal sagen, von Haus aus mit gesegnet mit dieser Fähigkeit, Nachweise empirisch zu erbringen und auch Zahlen zu bringen und den Case rechnen zu können. Da muss sicherlich nachgebessert werden, aber es ist zumindest nicht unlösbar.
Ne? Nee, also Probleme sind ja irgendwie auch entstanden, relativ einfach. Und normalerweise sind solche Probleme auch wieder einfach, in Anführungszeichen, dann auch zu lösen. Also es ist auf jeden Fall nicht unlösbar, da bin ich auch dabei. Sag doch mal, Jo, auch zum Ende der heutigen Episode gesprochen, wo stehen wir Status quo heute im Jahr 2024? Wie viel Prozent der deutschen Unternehmen, ich weiß, das ist immer schwierig, nagel dich auch nie drauf fest, aber wie viele Unternehmen machen tatsächlich schon Eignungsdiagnostik im engeren Sinne? Zu Beginn haben wir gehört, dass es ja jeder irgendwie macht, dann wäre deine Antwort 100%, das ist mir schon klar. Darauf wollte ich aber nicht hinaus. Also wie viel Prozent der deutschen Unternehmen oder Unternehmen im deutschsprachigen Raum nutzen schon diese Methodenvielfalt im Recruiting?
Ja. Vergleichsweise wenig wäre meine Schätzung. Also wir sind zweistellig im Prozentbereich, aber nicht wirklich hoch. Je größer das Unternehmen wird, desto mehr wird auch in diese Strukturen gedacht, desto mehr sitzen da auch Leute, die vielleicht auch selber eignungsdiagnostische Vorprägungen haben, vielleicht vorgebildet sind, wirtschaftspsychologischen Hintergrund haben, die diese Themen da auch reintragen. Häufig sind das auch die Unternehmen, die dann eher auf die Events gehen, wo man sich austauscht und sagt, okay, was gibt es denn, was macht ihr denn, was habt ihr so für Erfahrungen damit gemacht, okay, wollen wir auch. Je mehr das dann sozusagen runtertrickelt in das typische deutsche Unternehmen, und das sind ja nicht die, die 5.000, 10.000 Mitarbeiter aufwärts haben, sondern das sind die mit 3, 5, 10 vielleicht und so, da ist dann wirklich auch sehr, sehr groß die Streuung, würde ich mal sagen, von da habe ich überhaupt keine Zeit und keinen Nerv drauf. Ich habe hier gesehen, man kann da irgendwie, weiß ich nicht, eine Stellenanzeige schalten. Das mache ich jetzt mal. Und was da kommt, da gucke ich mir an. Und dann stelle ich irgendwie ein. Das kann ja auch manchmal gelingen oder nicht gelingen. Aber es ist nicht strukturiert, sondern es ist so ein bisschen tatsächlich eben in der Person begründet, ob das dann klappt oder nicht. Oder das macht dann irgendwie die Assistentin oder der Assistent der Geschäftsführung auch noch mit. Der hat aber auch noch 37 andere Dinge zu tun und ist da dann vielleicht oder nicht so vielleicht mehr oder weniger gut drin, aber es ist eben nicht strukturiert. Ich habe allerdings ein bisschen das Gefühl, dass zumindest die Richtung stimmt, dass wir da besser werden, diese Themen sichtbarer werden, dass man auch ein bisschen diesen Mythos darunter kratzt, dieses Gott, das ist eine Geheimwissenschaft, das kann überhaupt gar nicht jeder irgendwie bedienen, da muss ich ja einen Psychologen für einstellen, kann ich mir gar nicht leisten, will ich auch nicht. Nein, es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Verfahren, die nicht jeder bauen kann, aber die jeder benutzen kann, wo auch jeder sozusagen mit dem Ergebnis arbeiten kann, vielleicht anschließend, das ist ja sowieso nicht möglich, nicht anschließend zu 100% Sicherheit kommt, das ist sowieso nicht möglich in keiner Diagnostik, das findet nicht mal der BND raus, wenn er Spione sucht, sonst gäbe es nämlich keine Doppelagenten und so. Und die machen wirklich, wirklich, wirklich gründliche Diagnostik. Nein, das geht nicht, aber ich kann zumindest sagen wir mal graduell verbessern. Von ich habe nur geraten oder ich habe nur am Händedruck irgendwie das festgemacht hinzu, ich habe zumindest einen Befund hinsichtlich der Problemlösefähigkeit, der Teamfähigkeit, der Gewissenhaftigkeit, was auch immer. Das habe ich über ein Verfahren herausgefunden, was ich mir Pay-Per-Use buchen kann für ein paar Euro. Und dann zumindest etwas habe, wo ich ein Stück weit auch dran längs mich festhangeln kann. Und da habe ich das Gefühl, dass das gerade dabei ist, auch ein bisschen stärker in die Breite zu gehen. Und deswegen auch solche Podcasts wie dieser hier wichtig sind, zu sagen, ja, mach das gründlich und mach es gut, aber hab keine Angst vor guter Diagnostik von wegen, oh, das ist eine Geheimwissenschaft, das ist super kompliziert, das kann überhaupt gar nicht jeder können, weil das wirklich so auf der 9. Nachkommastelle und so weiter. Nein, das ist ja genau das falsche Signal, weil dann bleibt das Thema da, wo es lange war, im Elfenbeinturm, und da müssen wir es ja rausholen. Und deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, aufzuklären, zu sagen, sprecht doch mal mit Anbietern, wie wir einer sind, gibt es ja auch noch ein paar andere, probiert's mal aus, guckt euch an, was das vielleicht für Effekte hat, haltet die Daten ein bisschen nach und dann werdet ihr darauf auch ganz, ganz schnell trittsicherer werden.
Und da pflichte ich dir komplett bei, Jo, auch aus der Praxis gesprochen. Mein Gefühl, meine Perspektive ist es auch, dass das in der Breite stärker vertreten ist, dass die Stimmen mehr und mehr laut werden, wissenschaftliche Grundkonzepte mehr in die Praxis auch näher zu bringen. Ich glaube, dass diese Lücke zwischen dem, was wir in der Wissenschaft alles schon wissen und dem, was wir in der Praxis alles umsetzen, die Lücke ist noch sehr groß. Sonst würden es ja quasi auch schon alle machen aber nur wenige, auch nach deinen Aussagen. Ich glaube aber, dass wir Schritt für Schritt in diese Richtung kommen und dass wir jetzt auch so eine kleine Welle auch reiten, dass es in diese Richtung geht, weil es eben Anbieter wie euch gibt und auch noch ein paar andere, die auch schon hier im Podcast waren, die regelmäßige ZuhörerInnen wissen da auch Bescheid, dass es dort ein Fundament geben muss, auf dem man wirklich dann weitere gute HR-Arbeit oder People-Arbeit, wie man es denn nennen mag, ja, aufbauen kann. Und genau für diese Fundamente, dafür stehe ich halt auch als HR-Architekt, ne? Und genau das müssen wir insbesondere im Recruiting, gerade zu Beginn, müssen wir das bauen. Und es ist baubar. Lass es mich mal so formulieren.
Genau, also das ist ja auch tatsächlich oft so, das hören wir auch ganz oft, dass dann irgendwie Kunden, die so ein bisschen skeptisch sind oder die auch Angst haben, das irgendwie zu vertreten oder die dann sagen, ja, für so Schreibtischtätigkeiten, da kannst du das machen, aber wir suchen ja hier auch Leute, die im Tiefbau arbeiten und so und die sollen dann so einen Test machen oder sowas. Und dann sagt man, probier's aus, hier ist es. Klicke auf diesen Link, guck's dir an, guck, was rauskommt, probier's mal mit 10, 20, 50 Bewerbern oder was auch immer aus und schau mal anschließend, ob du das Gefühl hast, dass du danach bessere Gespräche führst, gezieltere Gespräche, die Leute es ernster meinen, die Leute in den Jobs dann vielleicht ein bisschen besser performen, vielleicht länger bleiben und sowas. Kann man ja sich dann alles angucken. Und da kriege ich so oft die Rückmeldung, dass sie dann denken, ach so, das ist das. Alles klar, verstehe ich. Das zu bauen, glaube ich, ist schon kompliziert, aber das zu nutzen und zu verstehen und zu einzusetzen, nö, das ist nicht kompliziert. Das ist wirklich ganz, ganz simpel. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen hinkommen. Ich kann auch kein Auto bauen, aber ich kann es fahren. Ich freue mich drüber, wenn sozusagen dann derjenige, der es gebaut hat, Innovationen einbaut und es noch ein bisschen besser macht und hier noch ein bisschen sicherer und da noch ein bisschen so. Alles super, aber ich will es ja nur fahren. Und so ähnlich ist das für HR in vielerlei Belange auch. Sie wollen eine gute Auswahl machen. Wir stellen dafür, wir andere auch, Instrumente bereit, die man einfach schnell gut nutzen kann, die auch leidlich gut zu interpretieren sind. Und wir müssen es ein bisschen wegkriegen von diesem, also es muss gut gebaut sein, klar, es muss das auch nachweisen können, aber ein bisschen wegkriegen von diesem elitären Elfenbeinturm-Thema, weil damit ist ja am Ende niemandem geholfen.
Nee, da ist auch in aller Regel den Leuten in diesem Elfenbeinturm, den würde ich ganz gerne mal sehen, weil ich den jetzt schon echt oft gesehen habe. Der wird immer wieder gerne zitiert, vielleicht ist ja auch in diesem Elfenbeinturm der rosa Elefant.
Der Elfenbein und Elefant, wunderbare Metapher.
Schöne Metapher, sollte ich mir direkt aufschreiben und ein Copyright sichern, bevor das der Jo macht. Aber wir können es auch gerne zusammen machen. Danke dir, lieber Jo, für deine Zeit. Ich weiß, dass du kurz vor deinem wohlverdienten Urlaub stehst, aber diesen Podcast noch für uns reingeschoben hast zeitlich. Danke dir dafür. Und auf weitere Ideen in diesem Bereich, auf weitere Zusammenkünfte in Persona, beziehungsweise auch in anderen Panel-Discussions zu dieser Diskussion. Und an der Stelle danke für deine Zeit. Grüße gehen raus nach Hamburg, an die Elbe. Auf bald, mein Lieber.
Vielen Dank, Stefan. Grüße zurück nach Monnem.
Danke dir. Ciao, ciao.